Grüße und willkommen zurück bei Immovation, eurem Podcast für nachhaltige Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host und sehr guten Freund Niklas Guttenberger, der euch aus Berlin zugeschaltet ist.
Ja, willkommen zurück. Heute mit einem Gast, mit dem ich jetzt schon seit einiger Zeit, seit einem Live-Event im Austausch bin, der eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte hat und mit dem wir heute mal darüber sprechen wollen, wie schwer es ist für Personen auch mit migrantischem Hintergrund, wie seine Story war, wie da der Bezug zum Immobilienmarkt ist, wie er dort reingerutscht ist. Ja, und damit willkommen, Ali Babey. Sag doch gerne mal, wo kommst du her und was machst du gerade eigentlich?
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin im südlichen Teil Deutschlands, in Stuttgart, tätig. Mein Name ist, wie du gesagt hast, Ali Yasha Babey und bin 40 geworden dieses Jahr und ja, mache hauptsächlich mittlerweile nur noch Immobilien.
Das war jetzt die absolute Kurzfassung. Du hast ja eine sehr bewegte Geschichte. Hol gerne mal aus. Nimm uns mal mit, wie du so die letzten 10, 20, 30 Jahre verbracht hast, weil ich glaube, es ist genau diese Geschichte, die dazu geführt hat, dass du auch heute hier bei uns bist.
Genau, also wenn, vor allem wenn du jetzt das direkt ansprichst, Niklas, ich habe meine Wurzeln im Iran. Wir sind aus dem Iran geflüchtet, auch klassisch als Flüchtlinge mit auch allem, was dazugehört, Asyl beantragt in Deutschland und so weiter. Das heißt, ich habe natürlich jetzt auch durch die ganze politischen Diskussion natürlich, kenne ich beide Seiten ein wenig und weiß natürlich auch, wie schwierig das ist, bei Null oder eher bei Minus anzufangen, wenn du irgendwo in einem Land, ich war damals 3, als wir nach Deutschland gekommen sind, niemanden hier vor Ort, keine Familie, Freunde, Bekannte, deswegen alle Struggles, die man damit hat, ist natürlich, mit denen bin ich aufgewachsen, ist aber nichts, wo ich jetzt irgendwie auch als Ausrede nutze, aber es sind eigentlich, denke ich, viele, viele Punkte, die da entstanden sind, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin, von dem ich auch viel gelernt habe, viele Rückschläge gehabt, viel gelernt, wenn ich jetzt wahrscheinlich ehemalige Lehrer von mir frage, die niemals gedacht, dass ich so einen Weg einschlagen kann. Immer schlechte Noten in der Schule gehabt. Aber ich war immer so eine Kämpfernatur, habe mich durchgekämpft. Und das ist ja auch das Schöne, was viele Leute eigentlich unterschätzen in so einem wunderbaren Land wie Deutschland, dass man, wenn man für seine Ziele kämpft, irgendwann gibt es da so den Durchbruch und dann hat man eigentlich sogar, glaube ich, sogar von jemandem mit meinem Profil deutlich mehr Support, wie wenn man wahrscheinlich Niklas Guttenberger heißt, weil dann die Leute dann natürlich sagen, okay, der muss sehr deutlich härter arbeiten, um dahin zu kommen, wo er ist. Und dann mittlerweile bin ich auch in vielen, glaube ich, Diskussionen oder Gesprächen, die ich führe, eher auch der Interessante, weil du dann halt irgendwie auch ein bisschen rausstichst mit deiner Geschichte. Deswegen mittlerweile ist es das, was mich früher so ein bisschen immer, wie gesagt, dachte, warum ich, wieso hatte ich so einen schweren Weg? Jetzt mittlerweile eher genau andersrum, dass ich sage, okay, krass, jetzt kann ich die Früchte ernten, von denen ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass es mich eher negativ behaftet hat. Also von daher, ich glaube, wenn man lang genug arbeitet und glaube ich, die richtigen Schritte eingeht, kannst du nach hinten raus sogar eher positiv sein.
Ja, ich finde das immer wieder auch sehr inspirierend und bewundernswert, wenn wir uns unterhalten, wie du das umkehrst von der Herausforderung hin zu, dass sich das irgendwo auch stärkt. Wir kennen uns ja jetzt auch so ein bisschen und ich weiß ja auch, dass du so einen sportlichen Background hast. Sag doch vielleicht nochmal, bevor wir jetzt so richtig in das Immobilienthema einsteigen, welche Rolle hatten das auch auf deinem Lebensweg, sage ich mal, dorthin, vor allem von der Einstellung und von dem Mindset her gespielt?
Also im Endeffekt zieht sich das komplett durch mein ganzes Leben, dass wenn man hart arbeitet, alle ans Ziel kommt und ich komme aus dem Basketball. Ich habe mit 14 angefangen, Basketball zu spielen und bis heute verfolgt mich dieser Sport. Das war auch ein Sport, der mich auch, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen von der Straße geholt hat. Ich kenne ja auch gerade viele meiner damaligen Freunde haben ja eher irgendwie rumgelungert und durch das Basketball habe ich halt im Endeffekt auch Disziplin gelernt und habe eine Zeit lang auch eigentlich das Ziel gehabt, deutlich höher zu spielen, bis dann irgendwann das Studium dann kam. Bis in die Oberliga hat es dann gereicht, aber ich trainiere nach wie vor, ich glaube, ein bis zweimal die Woche, am Tag aktuell. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, auch sportliche Ziele zu haben, die zu erreichen. Und es ist wie mit allem anderen auch, wenn man hart für etwas arbeitet, dann kriegt man halt, also kann man halt auch die Früchte ernten. Und Sport war für mich immer ein sehr schöner Spiegel von allen anderen Sachen, die man macht. Ich hatte einen ehemaligen Basketballtrainer, der immer gesagt hat, so wie du dich im Sport verhältst, verhältst du dich auch in anderen Bereichen des Lebens. Und da finde ich es auch relativ viel dran. Da zeigt sich wahrscheinlich auch immer so ein bisschen meine Kämpfernatur.
Wäre, glaube ich, auch so das große Thema Motivation direkt auch am Anfang zu nennen. Also wenn man kämpft, du hast es ja genannt, die meisten Menschen kämpfen ja für etwas. um entweder von etwas wegzukommen oder sich auf etwas hinzuarbeiten. Was war es bei dir?
Also bei mir, es war natürlich immer so, dadurch, dass du ja eigentlich tagtäglich mit Geldknappheit, Ressourcenknappheit, keine vorhandenen Verbindungen zu tun hattest. Und ich hatte ja immer, wie gesagt, auch Schwierigkeiten in der Schule, wollte ich immer dafür kämpfen, diese Probleme nicht mehr zu haben. Das heißt, nicht mehr irgendwie Schwierigkeiten in den Segmenten zu haben. Und das war ich für mich immer eine große, große Motivation, weil ich wusste, dass wir in einem Land leben, wo, wenn man sich, wie gesagt, engagiert und einfach diszipliniert durcharbeitet, diese Themen irgendwann nicht hat. Frag mich nicht, warum ich das wusste. Es war vielleicht auch einfach eine intrinsische Intuition. Aber es ist genauso gekommen, wie ich es immer gedacht hatte, weil ich hatte immer schon das Gefühl, dass wenn man halt die richtigen Schritte eingeht, sich an gewisse Themen hält, auch einfach dann profitieren kann. Und es ist, wie gesagt, genauso gekommen. Deswegen für mich war immer diese große Motivation, dass ich irgendwann mal nicht mehr diese Probleme hatte. Also, und es soll auch gar kein Vorwurf gegen meine Eltern sein, weil sie haben uns aus einem Land geholt, wo wir einfach nicht frei sein können, sondern einfach, dass ich meiner Familie, meinen Eltern, zum Teil auch meinen Geschwistern einfach auch Möglichkeiten und Probleme, sage ich jetzt mal, abfedern kann, die damals halt einfach nicht möglich gewesen wären. Und das war immer meine große Motivation. Das lässt mich nach wie vor aktuell immer noch mit viel Motivation aufstehen und aufwachen und es fühlt sich sehr, sehr gut an zu wissen, dass man da auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Ich glaube, ich habe da schon relativ viel hinbekommen, aber wie sagt man so schön, das Leben ist kein Ziel, sondern eine Reise. Ich werde niemals auch am Ziel sein und so gehe ich auch eigentlich jeden Tag ins Leben rein.
Ja, wir sind ja jetzt auch ein Immobilienpodcast und die Immobilienbranche ist ja nun auch ein wirkliches People's Business, wie man sagt. Also man muss ja sehr viel im Netzwerk arbeiten, muss sehr viele Leute kennen und wie du es schon gesagt hast, da spielt natürlich einmal Name und Background auch eine große Rolle, ne? Wenn ich da jetzt schon irgendwo drin bin und bestimmte Kontaktpersonen habe oder auch einfach nur mitgegeben bekomme, wie ich mich verhalten muss, um an diese Kontakte zu kommen, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Jetzt mal weg vom rein motivatorischen. Wie hast du das denn überhaupt angestellt, da erstmal reinzukommen, überhaupt Fuß zu fassen? Also wie ist das überhaupt, wie ist der Weg gewesen hin zur Immobilienbranche?
Also ich habe Bauingenieurwesen studiert, das heißt, ich habe die Immobilienbranche von der Pike auf gelernt. Das heißt, wenn man sich das, sage ich jetzt mal so, überlegt, ich habe Bauingenieurwesen an der Universität Stuttgart studiert, das auch erfolgreich zu Ende gebracht. Das heißt, ich komme eigentlich wirklich aus der klassischen Pike. Ich habe sehr viele Projekte auf der Welt gehabt, Brücken, Hochbauten und so weiter. Das heißt, ich kenne Immobilien von der, wie man die plant, wie man die strukturiert. Ich war sehr viel auf Baustellen unterwegs. Das heißt, mit der Immobilienbranche hatte ich ja de facto immer zu tun. Aber ich sage jetzt mal, natürlich für die Immobilieninvestments hat es natürlich nichts zu tun gehabt. War für mich aber trotzdem deutlich hilfreicher, dann natürlich so ein Objekt zu verstehen. Wo kommt ein Schimmel her? Wie entstehen Risse? Wie kann ich die Bausubstanz einsortieren und so weiter? Deswegen hatte ich schon immer Berührungspunkte mit Immobilien im weiteren Sinne. Und dann kam natürlich die betriebswirtschaftliche Thematik, weil ich mir irgendwann die Frage gestellt habe und da kam ich eher aus der Eigennutzerperspektive, ich habe keinen Bock mehr Miete zu bezahlen. So kam das eigentlich, weil irgendwann habe ich mir hochgerechnet, was, wenn ich jetzt irgendwie 600, 700, 800 Euro Miete zahle jeden Monat und das auf 50, 60 Jahre hochgerechnet, habe ich gesagt, boah, das kaufe ich selber erst was. So war eigentlich so meine Perspektive, bis sich das irgendwann dann gedreht hat.
Und wie ging es dann weiter? Also wie bist du da durch deine ersten Deals durchgegangen? Was hast du dabei für Erfahrungen gesammelt? Vielleicht auch starke positive oder negative Gedanken, die du dazu noch im Kopf hast?
Also das Interessante war, meine erste Wohnung habe ich zur Eigennutzung gekauft, damals in Frankfurt. Die Geschichte habe ich auch relativ häufig schon erzählt. Es war eine 32 Quadratmeter Wohnung für 31.000 Euro. Was mich eigentlich bei dem Deal so extrem begeistert hat, ist, die Verkäuferin, eine ältere Dame, hatte das Objekt in den 90er Jahren zu den Peak-Zeiten für 120.000 D-Mark gekauft. Und hat sie 20 Jahre später, also ich habe die 2010 gekauft, für sage und schreibe die Hälfte, und wir reden jetzt inflationsbereinigt, an mich verkauft. Und dann haben wir uns im Notartermin auch unterhalten, wie das sein kann, dass sie halt das im Endeffekt so gemacht hat. Scheidung und verschiedene Themen im Hintergrund dann der Grund gewesen. Aber, und sie haben mir gesagt, ja, es hört sich so an, als hätte ich einen Verlust gemacht, aber ich habe über 20 Jahre Mieteinnahmen halt. Und dann ist bei mir so ein bisschen der Groschen gefallen, wo ich gesagt habe, okay, warte, du kaufst etwas, 20 Jahre später verkaufst du es für die Hälfte weiter und hast trotzdem Gewinn gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich tiefer einblicken, beziehungsweise mich tiefer damit beschäftigen. Und da kam dann im Endeffekt dann auch die Einsicht, okay, das kann ein sehr lukratives Business sein. Und ich habe die Wohnung dann aber nicht vermietet, sondern erstmal selbst bewohnt und habe die dann nach 2,5 Jahren, als ich dann von Frankfurt zurück nach Stuttgart gezogen bin, dann für 60 oder 64, ich glaube, auf jeden Fall fast übers Doppelte verkauft, steuerfrei. Und das war für mich dann so das erste Zeichen, okay, warte mal, ich arbeite hier für 40.000 Euro brutto als Statiker damals noch. Also 38.000 Euro, weiß ich noch, war mein Jahresgehalt damals als Absolvent von einer deutschen Universität und habe dann aber irgendwie 30.000 Euro netto Gewinn gemacht nach 2,5 Jahren von einer eigengenutzten Immobilie. Und dann habe ich gesagt, warte, hier läuft was falsch. Hier läuft was falsch und dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt. Ich hatte keine Ahnung von einer Teilungserklärung, von einem Energieausweis. Ich hatte, als ich die Wohnung gekauft habe, ich bin auch eher so ein impulsiver Mensch. Ich habe dann mir das so ein bisschen kurz durchgerechnet und gedacht, ja, es wird schon passen. Hat ja dann auch gepasst. Und dann habe ich mich dann aber erst im Nachgang dann mit dem Thema beschäftigt. Es war noch ein Hochhaus, das heißt, da kamen natürlich dann deutlich höhere Kosten, dann was die Nebenkosten anging mit Aufzugreparaturen und so weiter. Aber das war alles jetzt auf den Kaufpreis könnt ihr euch denken, Peanuts. Es ging gut. Ich glaube, ich hatte auch Glück, was das Timing anging, absolut. Aber manchmal muss man auch etwas Glück haben im Leben. Und danach hat sich das halt einfach ergeben, dass ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und habe dann angefangen, jedes Jahr mehrere Einheiten zu kaufen. Ich hatte, glaube ich, auch eher so einen langsamen Anstieg, aber ich bin immer ein sehr großer Freund von, ich meine, jeder, der die Exponentialkurve versteht, weiß, dass es am Anfang nicht so schnell funktioniert, aber nach hinten raus dann deutlich schneller funktionieren kann. Deswegen, ich war nie so dieser, ich muss übertreiben und alles jetzt sofort, sondern ich kann sehr geduldig sein, auch wenn ich insgesamt ein sehr ungeduldiger Mensch bin auch.
Ja, super spannend. Wenn wir das jetzt weiter planen, jetzt sind wir praktisch so in der Einstiegsphase, wo du Immobilien für dich nicht nur inhaltlich und baulich verstanden hast, sondern auch als Investment Case. Wie hat sich denn eine Strategie geformt und was war jetzt die Strategie, die dich dann so erfolgreich gemacht hat? Also bist du eher auf Fix und Flip gegangen, auf Buy and Hold? Was wurde dann langfristig so für dich die Hauptstrategie?
Also ich bin nach wie vor ein großer Freund von Buy and Hold, weil das einfach, dieses langweilige Business ist für mich einfach das Schönste, weil ich brauche keine Ergebnisse über Nacht, sondern ich kann das einfach aussitzen. Ich habe dann, also ich würde mich schon eher als Buy and Holder bezeichnen. Nichtsdestotrotz, ich habe ja dann irgendwann nach den 7 Jahren Statiker, habe ich mich dann auch entschieden, selbstständig zu werden und habe dann als Makler angefangen, habe dann ein Maklerunternehmen gegründet und habe dann, denke ich, dort vor allem im Stuttgarter Raum wahrscheinlich die Maklerbranche maßgeblich mit beeinflusst. Wir haben dann in Peakzeiten 18 Mitarbeiter gehabt. Ich habe in meinem besten Monat habe ich allein 17 Objekte verkauft. Ich habe dann sehr, sehr gutes Geld verdient im Maklertum. Habe mittlerweile jetzt auch 3 oder 4 Monate das Maklerunternehmen dann auch erfolgreich verkauft. Aber das Geld aus dem Maklerbusiness habe ich immer sehr, sehr gut investiert. Ich habe nicht direkt mit der ersten Maklerprovision mir ein fettes Auto gekauft oder die Rolex, sondern habe das immer sehr, sehr smart investiert, immer Objekte eingekauft. Und das war natürlich jetzt in den letzten, 7, 8, 9 Jahren halt ein extremer Hebel, weil die Objekte haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Ich kaufe in der Regel sehr, sehr günstig ein, entwickle die Objekte und das war, glaube ich, schon der richtige Weg. Nichtsdestotrotz habe ich auch mal Objekte geflippt, hat sich einfach auch mal wieder angeboten. Ich mache auch ein bisschen Gewerbe, ich habe eine größere Sockerhalle gekauft, ich habe einen Supermarkt geflippt. Ich flippe auch immer wieder Objekte, wenn es sich halt, wie gesagt, ergibt. Aber ich bin auch, und das ist, was viele Leute nicht verstehen, ich bin mir auch für kleine Deals nicht zu schade, ob es jetzt irgendwie eine Außenstellplatzvermietung ist oder ob es jetzt, ich habe jetzt vor kurzem auch eine Garage gekauft für 4.000 Euro, weil der einfach, wenn halt ein Objekt irgendwie 15.000 wert ist und ich kriege die für 4.000 angeboten, dann kann ich da nicht Nein sagen, vor allem in einem Objekt, wo ich schon mehrere Objekte habe. Das heißt, ich nehme alles mit, was sich lohnt, was Spaß macht. Und da halte ich mich ehrlich gesagt an dem Zitat von Warren Buffett, wenn du 1 Euro für 50 Cent einkaufen kannst, dann ist es ein guter Deal. Viele Leute können es halt bloß nicht einschätzen, ob halt der 1 Dollar 50 Cent wert ist oder nicht. Ich glaube, ich kann das mittlerweile ganz gut.
Wenn wir da mal ganz kurz pausieren und wir können gleich gerne wieder auf die Immobilienstrategie einblicken, Hast du vorhin gesagt, also wir machen diesen Podcast heute mal eine Stunde später, als wir es typischerweise machen. Wir machen den um 9 statt um 8. Und du hast uns direkt mitgegeben, dass ich für euch extra um 9 hier bin. Ist eigentlich schon eine Stunde zu früh. Wie sieht denn aktuell, vielleicht mal nach diesem Jahrzehnt oder mehr als Jahrzehnt, wie sieht denn aktuell eigentlich dein Alltag aus? Wie muss man sich das jetzt gerade vorstellen?
Also aktuell sieht er eigentlich relativ, ich bin ein großer Freund von Routinen. Das heißt, ich stehe in der Regel auf, so wie es mein Körper gerade zulässt. Ich mache sehr viel Sport und dementsprechend habe ich eigentlich jeden Tag gerade Muskelkater, irgendwo zwickt's und tut weh. Aber was sehr schön ist, dass ich meinem Körper die Ruhe gebe, auszuschlafen. Also wirklich, dass mein Körper dann, und das ist in der Regel zwischen 7 und 8 der Fall, dann stehe ich auf, frühstücke und lese. Das ist für mich jeden Tag eigentlich das Gleiche. Ich lese jeden Tag mindestens eine Stunde. Das sind ungefähr 50 bis 60 Bücher gerade aktuell pro Jahr, was mich extrem, extrem weiterhilft für Themen, die mich interessieren, ob es jetzt Biografien sind oder Sachbücher oder sonstiges. Das heißt, ich lese jeden Tag, dann mache ich in der Regel 1 bis 2 Stunden Sport pro Tag. Und den Rest vom Tag verbringe ich ehrlich gesagt aktuell, ich meine, es ist natürlich jetzt eine sehr besondere Situation, nur mit Sachen, die mich interessieren. Ich besuche Familie, ich telefoniere, ich gucke mir irgendwelche schönen Dokumentationen an, ich gehe Kaffee trinken mit meiner Freundin und treffe mich mit Freunden, auf die ich Lust habe. Also aktuell hört sich das sehr, sehr, sehr traumhaft an, aber es ist auch ehrlich gesagt, also sehr, ich genieße es gerade, ich habe kein aktuelles Projekt, also ich mache schon gerade wieder schon ein paar Investments, aber die nehmen aktuell nicht mehr so viel Zeit in Anspruch. Das heißt, ich genieße es aktuell auch einfach, ja, ich sage es ja immer wieder, das Rentnerleben, wie lange das so bleibt, weiß ich nicht, aber aktuell ist es einfach eine wunderschöne Phase meines Lebens.
Ja, auch immer wieder schön zu hören und auch cool, vor allem, wenn man den Background kennt, also die Story, den Weg dahin, wie du dich da reingekämpft hast. Wir hatten ja so auch so ein bisschen als Aufhänger und ich erinnere mich da nochmal an so ein Telefonat, was wir, glaube ich, mal ganz vor 1, 2 Monaten hatten, wo wir hier so den Podcast besprochen haben, wo wir unsere unterschiedlichen Wahrnehmungen auch besprochen haben, hin zu, wie schwer hat es jemand mit Migrationshintergrund auf dem Immobilienmarkt. Wie würdest du denn das einschätzen, wenn du jetzt nicht den Background hast? Ist das eher strukturell im Sinne von, man sieht deinen Namen oder hast du auch andere Dinge? Ich meine, Alex und ich kommen jetzt hier aus dem ostdeutschen Raum, da ist das vielleicht nochmal etwas krasser politisch. Hast du da auch Dinge mitbekommen, die komplett unter der Gürtellinie waren oder sind die dann eher privat? Also wie schätzt du das so auf dein geschäftliches Leben in der Immobilienbranche ein?
Also ich glaube, was gerade Menschen mit Migrationshintergrund haben, die sind intrinsisch schon sehr krass motiviert in der Regel, weil die es wahrscheinlich im Leben immer tendenziell ein bisschen schwieriger hatten. Aber, und jetzt kommt das wirklich große Aber, häufig, das habe ich im Studium erlebt, das habe ich in der Schule erlebt, das erlebe ich sehr häufig auch im Freundes- und Bekanntenkreis, bleibt es halt immer nur der Wunsch. Und es gibt halt ein paar wenige, die halt, glaube ich, wenn die aber dranbleiben, merken, okay, ich kann ja deutlich mehr reißen, wie ich denke, oder ich kann in Deutschland einfach mein Ziel erreichen und die gehen meiner Meinung nach dann auch krass durch die Decke. Ich kenne einige Leute von meinem Profil, die sehr, sehr erfolgreich, deutlich erfolgreicher sind als ich in dem Segment. Für die ist aber, glaube ich, auch, wenn wir uns unterhalten, sehr häufig auch der Motor war, diese negativen Themen auch als Motivation zu nehmen, was zu erreichen. Viele geben aber irgendwann auf und sagen, weil ich Ali heiße, weil ich diese Entwicklung habe, schaffe ich es nicht. Und da gibt es ja, glaube ich, irgendwie, da gibt es eine Untersuchung von einem Zwillingspaar, die eine schwere Kindheit hatten. Und da hat man, die waren irgendwann getrennt voneinander und dann hat man die untersucht und der eine war sehr erfolgreich, hat gesagt, weil ich diese Vergangenheit hatte, bin ich so erfolgreich. Und der andere hat gesagt, weil ich so eine schlechte Vergangenheit hatte, bin ich nicht erfolgreich geworden. Das heißt, ich glaube, jede Perspektive kann für sich wahr sein. Aber es hängt natürlich auch an einem selber, wie man sich das strukturiert und wie man das finden kann. Ich glaube, dass es am Anfang schon schwierig war. Ich habe auch sehr häufig, dadurch, dass du, wenn du im Immobilienverkauf bist, kannst du dir vorstellen, da kommt ein Ali angefahren, du liest nur den Namen, du weißt nicht, wer das ist, dass ältere Verkäufer natürlich auch häufiger eine andere Perspektive hatten. Wer kommt denn da, der in einem tiefer gelegten Dreier-BMW mit Brusthaare, Kette raus und was weiß ich, diese Klischees, die man manchmal zum Teil hat, die konnte ich natürlich auch widerlegen. Mir war das aber auch immer bewusst, wie ich mich geben muss. Also ich kann nicht zu einer älteren Oma kommen und dann da natürlich deinen auf dicken Max machen, sondern wenn du da halt höflich bist, dann war es für mich natürlich auch wichtig, dass ich, damit habe ich natürlich auch gespielt mit meinem Diplom-Ingenieur Hintergrund. Das ist natürlich auch als Makler hast du ja sehr häufig keine, sage ich jetzt mal, akademische akademische Ausbildung. Also jetzt, ich möchte nicht da jeden über den Kamm scheren, aber es ist ja schon eher, gibt ja wenige Architekten, Bauingenieure oder Leute, sage ich jetzt mal, aus dem akademischen Bereich, die dann auch als Immobilienmakler tätig sind, weil sehr häufig aus dem Quereinsteiger sind. Das habe ich natürlich dann extrem gespielt. Das heißt, es stand natürlich auf jeder Visitenkarte von mir drauf, in der Signatur von meinen E-Mails und auch in den Empfehlungen haben die Leute auch immer mitgeteilt, da kommt ein Bauingenieur und der heißt halt Ali. Aber ich habe mir auch schon öfters anhören müssen, wieso ändern sie nicht ihren Namen? Dadurch bekommen sie noch mehr Aufträge. Aber das wäre für mich halt niemals irgendwie, für mich ist Moral und Ethik immer ein großes Thema. Ich würde niemals aufgrund des Geldes oder dass mir jemand einen Auftrag gibt, mir halt meinen Namen ändern. Und deswegen war mir das eigentlich auch immer wichtig. Das gehört zu meiner Identität, wenn jemand nicht mit mir zusammenarbeiten möchte, weil er irgendwie schlechte Erfahrungen mit Menschen meines Couleurs gemacht hat, dann ist es so. Ich wünsche mir trotzdem, dass ich mich mit jemand halt hinsetze und ich bin mir sicher, dass wenn man sich halt mit mir hinsitzt und über Themen spricht, wird man, glaube ich, relativ schnell merken, dass ich weiß, wovon ich rede. Und selbst wenn man da nicht zusammenkommt, ist es was anderes. Aber ich habe da, glaube ich, eine gewisse Entspanntheit da auch entwickelt, dass ich auch weiß, ich kann verstehen, wenn jemand diese Vorurteile hat, vor allem jetzt in der aktuellen Phase und mit den ganzen politischen Themen, die wir haben, das geht ja auch nicht an mir vorbei, muss ich mir auch anhören und ich bin ja auch jemand, der sagt, ich finde es ja umso schlimmer, dass wenn etwas Schlimmes passiert, fällt es ja auch wieder auf mich zurück, weil die Leute sehen mich und verbinden auch mit meinem Gesicht natürlich auch Themen, die da passieren. Deswegen ist es natürlich da ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ich habe, denke ich, Verständnis für beide Seiten, auch wenn ich das, wie gesagt, ich habe alles Mögliche erlebt im Business. Also, aber ich, wie gesagt, ich versuche immer in die Vogelperspektive zu gehen. Das hat mir immer sehr, sehr, sehr geholfen. Ich kann, wie gesagt, ich habe Verständnis für viele, viele Themen. Aber ja, ich glaube, wenn man im Osten ist, ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger wie hier im Süden. Da ist es ja, wie gesagt, jeder geht zum Italiener, Grieche essen. Jeder hat irgendwie im Freundesbekanntenkreis Leute, die, sage ich jetzt mal, auch nicht hundertprozentige deutsche Wurzeln haben. Aber ich erlebe diese Themen halt tagtäglich und ja, es macht ja auch manchmal auch so ein Gespräch ein bisschen interessanter.
Ja, sorry Alex, wenn ich dir nochmal dazwischen grätsche. Eine Sache würde ich ganz gerne nochmal nachhaken. Du hast gesagt, viele resignieren dann vielleicht auch. Was könnte man denn machen, dass diese Leute, diese jungen Leute nicht resignieren? Was könnte man da anders machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage stelle ich mir permanent auch, weil ich mir natürlich auch denke, in meiner Vorbildfunktion würde ich sehr gern diese Leute auch abholen. Ich glaube, dass diese Leute wahrscheinlich ganz andere Probleme haben, als dass man sagt, hey, man kann die irgendwie intrinsisch motivieren. Oft ist es so, dass die Leute, wie gesagt, familiäre Themen haben. Und ich glaube auch, dass am Schulsystem, das Schulsystem nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Also wenn ich jetzt euch da rückblickend sagen kann, mich wollten zum Beispiel, ich meine, es wird jetzt natürlich jetzt ein sehr großes Thema, aber in der vierten Klasse musst du dich entscheiden, auf welche Schule du gehen musst. In der vierten Klasse wollte ich nur Fußball spielen und da war es mir nur wichtig gewesen, dass ich mit den Jungs, mit denen ich Fußball spiele, auf welche Schule gehen die und mit denen will ich halt auf die Schule gehen. Und ich glaube, das ist halt, glaube ich, auch gerade diese Schulthematik. Wir lernen nichts über Finanzen, wir lernen im Endeffekt die wichtigen Themen des Lebens im Schulsystem nicht und dann soll auch jemand in der vierten Klasse entscheiden, was aus dir werden soll. Weil sehr häufig ist so, wenn du halt in der vierten Klasse auf die Hauptschule gehst, wird es halt sehr, sehr schwierig mit dem zweiten Bildungsweg dann halt eine gewisse Schulbildung zu haben, um gewisse Themen dann auch zu erreichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Hauptschüler nichts im Leben erreichen kann, definitiv nicht. Aber ich glaube, wenn halt eine grundakademische oder sage ich jetzt mal schulische Ausbildung da ist, dann ist halt der Schritt deutlich einfacher. Und in meinem Fall war es so, klar, ich kam mit 3 nach Deutschland, mein Deutsch war grottenschlecht, ich war in Mathe aber ganz gut. Und die Lehrer wollten mich zum Beispiel nicht aufs Gymnasium gehen lassen. Und meine Mama, Gott sei Dank, ich bin ihr sehr dankbar, dass sie gesagt hat, nein, mein Sohn geht aufs Gymnasium. Und dann haben wir uns über Monate hinweg, hat sie mit ihrem gebrochenen Deutsch mit mir halt gelernt und Diktat geübt, dass ich halt im Endeffekt mein Deutsch so verbessern kann, dass ich halt aufs Gymnasium komme. Ich war jetzt nicht wirklich ein guter Schüler im Gymnasium, aber wenn ich keine Eltern gehabt hätte, die von vornherein gesagt haben, ich möchte, dass mein Sohn studiert, Arzt, Diplom-Ingenieur wird, Anwalt, was weiß ich, so wie es bei uns halt war, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube gerade, dass bei solchen Menschen die Eltern halt in ihren eigenen Struggles halt gefangen sind, dass sie sich halt wahrscheinlich um ihre Kinder weniger kümmern können, wenn die Eltern von morgens bis abends entweder arbeiten sind oder vielleicht dann arbeitslos rumlungern und sich halt, wie gesagt, in ihrem eigenen psychischen Trauma da befinden. Es ist halt für Kinder dann, die sehen das halt und lassen sich halt davon anstecken. Das war Gott sei Dank bei uns anders. Ich habe 3 Schwestern, die haben alle studiert. Deswegen waren meine Eltern halt von vornherein sehr, sehr krass motiviert. Vielleicht liegt das aber auch ein bisschen daran, dass ich halt iranische Wurzeln habe und bei Iranern ist halt immer sehr, sehr wichtig zu studieren, weil man immer sich den Spruch anhören muss, was soll ich denn den Nachbarn sagen, wenn meine Kinder nicht studieren? Aber ich glaube, das liegt schon bei mir extrem auch an meiner Familie, weil ich meine Eltern ja auch aus dem Iran gute Wurzeln und im akademischen Haushalt kamen. Das heißt, da war es schon fast klar, wo die Reise hingeht. Also ich glaube schon, dass da diese familiäre Thematik da schon einen sehr, sehr großen Einfluss auch hat. Ich glaube, wenn halt deine Eltern das gar nicht so wichtig ist, was du studierst oder was du machst, dann wird es halt schwierig. Und ich hatte halt dieses Glück, dass es bei mir halt anders war.
Du hast gerade ungefähr 10 Punkte angeführt, über die ich mich gerne unterhalten würde, aber ich würde mich mal auf zwei konzentrieren. Und zwar meintest du, dass du auch mit deinem Abschluss, und Abschlüsse sind ja vor allem auch in Deutschland sehr viel wert, ne, dass du da sehr viel quasi Vorurteile entkräften oder dich einfach in eine andere Schublade hast packen lassen, damit die Leute dich da besser einsortieren können. Ich kenne das sehr gut, ne? Also es gibt wenig studierte Psychologen, die Immobilienfinanzierung machen. Von daher kenne ich diese Reaktion, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber du hast noch eine Sache mehr beiläufig vorhin erzählt, und zwar, dass ihr mit einem Team von dann auch irgendwann 18 Mitarbeitenden den Maklermarkt bei euch, der in der Region revolutioniert hat. Und klar gibt es da bestimmt auch prozessuale Themen, aber das ist häufig auch ein kulturelles Thema oder auch ein Charakterthema, was man da anders spielt. Und was würdest du vielleicht sagen? Die Branche an sich hat ja einen sehr zwiegespaltenen Ruf, häufig tendenziell eher negativ. Wie hast du das wahrgenommen und was habt ihr anders gemacht oder wodurch habt ihr euch abgehoben? Was wäre so dein Gefühl dort gewesen?
Also da bin ich wiederum sehr dankbar, dass ich studiert habe, weil ich bin bei jedem Thema bin ich immer sehr aus der Lösungsorientierung rangegangen. Und ich habe mir natürlich erstmal angeschaut, wen will ich bedienen, Verkäufer und Käufer, und wie kann ich ein Produkt einer Dienstleistung so abbilden, dass ich alle Parteien wunderbar abbilden kann. Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, ich habe jetzt mittlerweile mit mehreren Maklern zusammengearbeitet, was hat funktioniert und was war grottenschlecht? Und da auch wieder die akademische Herangehensweise, wenn du Immobilienmakler bist, ist ja die Einstiegshürde sehr niedrig. Du musst 2, 3 Formulare beim Landratsamt einreichen, du musst halt ein sauberes Führungszeugnis haben und so weiter. Also die Hürde ist relativ niedrig, da einzusteigen. Und ich habe mir halt gesagt, wenn ich ein bisschen besser bin als der Durchschnitt, habe ich irgendwie 80-90% der anderen Leute hinter mir. Anders ist es wie zum Beispiel, wenn du zu einem Anwalt gehst oder zu einem Psychologen oder zu einem Arzt, da hast du ja eine gewisse Grundqualität, weil die Leute geprüft worden sind, die haben studiert, die haben Berufserfahrung, die mussten verschiedene Praktikas machen. Das heißt, da ist ja im Endeffekt, du hast zwar natürlich auch Leute, die herausstechen, die sehr, sehr gut sind und auch ein paar, die nach unten ausfahren, aber der Durchschnitt der Leute ist sehr gut. Und bei Maklern war halt der Durchschnitt der Makler halt meiner Meinung nach sehr schlecht. Deswegen konnte ich halt durch exzellente Vorarbeit, durch Prozesse, durch Qualität sehr schnell herausstechen. Und das war für mich, alles, was ich mache, will ich anständig machen. Du musst dir vorstellen, 3 Monate, als ich mich selbstständig gemacht habe, nur an den Prozessen gearbeitet. Wie bereite ich die Unterlagen vor? Wie sind die Ordnerstrukturen bei mir intern abgelegt? Welche Dokumente will ich ablegen? Wie bezeichne ich die? Wie ist der Prozess für einen Kunden, der bei uns im Endeffekt verkaufen möchte? Welche Informationen bekommt er zu welchem Punkt? Welche Informationen bekommt der Kaufinteressent und so weiter? Also da habe ich mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. 3 Monate, auch da nach dem Prinzip von Abraham Lincoln, wenn du einen Baum fällen willst, nicht direkt loshacken, sondern erstmal 7 Stunden die Axt zu feilen. Da habe ich halt 3 Monate die Axt gefeilt, um danach dann halt relativ schnell dann abholzen zu können. Und das war eigentlich auch mein Ansatz. Ich hatte keinen einzigen Kunden. Ich wusste nicht, wie das Makler-Business funktioniert, aber ich hatte ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich habe auch natürlich sehr gutes Timing gehabt, weil zu dem Zeitpunkt hat der Verkauf sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, ich habe ein sehr gutes Produkt dann designt, was sehr gut auf dem Markt ankam und der Rest ist dann Geschichte, weil du, wenn du einfach ein geiles Produkt hast, spricht sich das rum und da kommt dann auch wieder die Nachhaltigkeit, dann haben dann Kunden Empfehlungen, die sehr zufrieden waren und das war eigentlich, glaube ich, so der interessante Anteil und ich glaube, das kannst du auf jedes Business übertragen. Das heißt, was will eigentlich dein Kunde? Das heißt, löse ein Problem und dafür wirst du dann adäquat dafür dann auch vergütet.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend von beiden Seiten. Also das ist ja, häufig sehe ich diese Story auch, dass es irgendwie so zwei Richtungen gibt in der Immobilienbranche, wo man sich annähert. Also zum Beispiel Makler gemeinsam zu spielen mit dem Immobilienankauf und Bestandsaufbau. Bei Alex, bei dir ist es ja ähnlich, ne? Du bist von der Finanzierungsseite und baust hier parallel dann Bestand auf. Was würdest du denn jemandem raten, jetzt der erstmal neu anfängt, wie man seine ersten Schritte machen sollte? Vielleicht sogar auch Leute, die auch einen Migrationshintergrund haben, um diesen Nachteil in einen Vorteil zu wandeln. Was könntest du dem am besten mitgeben?
Ich glaube, was immer key ist, ist Know-how. Du musst einfach sehr gut werden in dem, was du tust, dich auskennen. Wenn du das natürlich selber nicht weißt, wo du anfangen kannst, geh auf Stammtische, vernetz dich mit Leuten, die da sind, wo du hin möchtest. Ich glaube, dass das Problem, wie gesagt, bei Leuten mit meinem Profil, die wollen halt zu schnell die Ergebnisse sehen. Aber es ist wie mit allem anderen, wenn du halt ein Sixpack haben möchtest, wäre es ja auch unfair, wenn du einmal trainierst und danach den Sixpack hast, sondern du musst dafür hart arbeiten. Das heißt, alles, was schnell erreichbar ist, hat keinen Wert. Und deswegen bin ich immer der Meinung, man muss halt die richtigen Schritte eingehen. Es war ja noch nie so einfach, sage ich jetzt mal, egal in welchem Bereich man tätig sein möchte, erfolgreich zu sein. Du gehst auf ChatGPT, schreibst einen guten Prompt, sagst, ich habe die und die Voraussetzung, ich will innerhalb von einem Jahr Klavierspiel lernen, dann designt er dir deinen Tagesablauf, was du machen musst jeden Tag, um ein sehr guter Klavierspieler innerhalb von einem Jahr zu werden. Und das kannst du genauso mit Immobilieninvestor machen und was weiß ich. Und ich garantiere dir, wenn man sich an 80-90% der Themen, die da dann wahrscheinlich sogar sauber aufgelistet werden, hält, dann wird man seine Ergebnisse haben. Bloß die Leute sind halt in der Regel sehr ungeduldig und wollen halt die Ergebnisse schnell haben. Aber es muss auch so sein, dass es schwierig ist. Und es wird auch nicht so sein, dass das erste Objekt, was du kaufst, dann dich über Nacht reich macht. Und es ist auch gut, dass es so ist, weil sonst wird es jeder so machen und es wären noch mehr Scammer auf dem Markt und so weiter. Deswegen, ich glaube, man sollte sich in Geduld üben. Man sollte sich die richtigen Leute auswählen. Das Problem ist bloß, wenn man natürlich kein Know-how hat, ist es sehr schwierig zu wissen, wer ist denn der richtige Mentor für mich? Wer macht es denn richtig? Und in der Regel ist es auch so, die im Internet, die am lautesten schreien, auch nicht die sind, an die man sich dranhängen sollte. Aber ich glaube, wenn man sich einliest in Themen, die richtigen Bücher liest, auf die richtigen Veranstaltungen geht, dann entwickelt man einen intrinsischen Kompass dafür, um zu wissen, was ist es eigentlich denn, was ich haben möchte. Wenn du natürlich so leider so getrimmt bist, dass ich will über Nacht reich werden, wirst du natürlich auch dich eher an Leute orientieren, die auch das repräsentieren. Und da kann ich jetzt schon sagen, da wirst du ab einem gewissen Zeitpunkt heftig auf die Fresse fliegen. Heißt nicht, dass es nicht schlecht ist. Vielleicht ist es auch für manche Leute gut. Aber wenn du mich halt fragst, ich bin halt ein großer Freund von Nachhaltigkeit, von etwas geduldiger sein, aber dafür dann, um da wieder die Brücke zu schlagen zur Baubranche, ein stabiles Fundament zu haben. Das ist mir sehr wichtig, nicht beim ersten Erdbeben direkt einzustürzen, sondern das mit ein paar Kratzern dann auf jeden Fall zu überleben und sagen, hey, dirt off my shoulder und weiter geht's.
Ich schätze sehr die Bilder, die du zeichnest und du sprichst auch gerade sehr viel von Nachhaltigkeit, was mir persönlich oder uns ein sehr wichtiges Thema ist, nicht nur in diesem Podcast. Und wenn man auf deiner Website ist, da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich sehr spannend finde, weil wenn ich morgens zur Arbeit fahre und abends wieder zurückfahre, fahre ich immer an so einem Laden vorbei, die Goldankauf machen. Und da steht vorne drauf, wir kaufen Gold zu Höchstpreisen und verkaufen zu Tiefstpreisen. Da würde ich immer denken, okay, das ist einfach ein schlechtes Business. Wenn ich auf deiner Website gucke, dann steht da, dass du halt viele Immobilien ankaufst und das nur machst, wenn die Verkäuferseite 100% zufrieden ist. Und die Art und Weise, wie du es framest, also in den Rahmen, in den du es packst, sieht man direkt, dass du die Werte und auch die Vorstellung von der Verkäuferseite sehr gut greifen kannst und weißt, dass es halt nicht nur immer über die finanzielle Seite geht. Deswegen würde mich das jetzt nochmal interessieren, was dir da über die Jahre aufgefallen ist, was vielleicht Bedürfnisse sind, die häufig untergehen, weil das sehr stark aufgefallen ist.
Vielen Dank. Also die Homepage ist brandneu. Ich glaube, die ist gerade letzte Woche erst fertig geworden. Also erstmal vielen Dank, dass du dich damit beschäftigt hast. Ich sage das sehr, sehr transparent. Wenn ein Verkäufer den maximalen Kaufpreis haben möchte, dann bin ich nicht der richtige Kunde. Und das ist auch absolut fein. Also wie gesagt, muss so schön, die zwei Puzzlestücke müssen übereinander passen und ich muss halt auch nicht jeden Deal machen. Wenn jemand das Maximale haben möchte, was absolut sein gutes Recht ist, dann bin ich zu 99% nicht der richtige Kaufinteressent. Ich bin aber der richtige Kaufinteressent, wenn jemand schnell abwickeln möchte, professionell, hochwertig, sich nicht mit dem Objekt beschäftigen möchte. Und es gibt einfach Leute, die sagen, mir sind halt andere Themen mindestens genauso wichtig. Und ich bin halt jemand, deswegen steht auch bei mir faire Kaufpreise. Das heißt, ich muss natürlich auch für mich perspektivisch auch ein Objekt erwerben, was ich entwickeln kann, was für mich natürlich auch perspektivisch auch in mein Portfolio reinpasst, weil sonst kaufe ich es einfach nicht. Und auch diese ganzen Referenzen, die ich auf meiner Homepage habe, das sind alles echte Referenzen und ich sage auch jedem Kaufinteressenten oder Verkäufer, der sagt, suchen Sie sich einen dieser Referenzen aus, ich gebe Ihnen die Telefonnummer, rufen Sie bitte den Kunden an und holen Sie sich von ihm 1:1 diese Informationen, die Sie haben wollen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich habe da, mir ist es diese Nachhaltigkeit, wie gesagt, es kommen sehr viele Leute auf mich zu und sagen, Sie haben von unserer Freundin das Objekt gekauft, das hat wunderbar geklappt, wir haben jetzt auch ein Objekt zu verkaufen zu den und den Konditionen, ist fein. Und das ist für mich richtig cool, dass sich das dann halt nach einer gewissen Zeit rumspricht und dass man einfach fair ist und ich bin ein sehr großer Freund von Win-Win-Win-Situationen. Das heißt, jeder, der an dem Objekt beteiligt ist, soll auch seinen Schnitt machen, egal in welcher Form auch immer. Und wenn halt einer unzufrieden ist, dann macht es halt generell keinen Sinn. Und diese, man sagt immer so schön, das kann es doch gar nicht sein, wenn alle davon profitieren, bin ich absolut anderer Meinung, weil ich habe so viele Probleme schon lösen können und die sind aber nicht in der Regel monetärer Natur, sondern ich löse halt Probleme auf anderer Ebene. Das sind dann zum Teil schwierigere Objekte, das sind zum Teil Objekte, wo die Eigentümer nicht vor Ort sind, wo ich dann halt Themen übernehmen kann und so weiter. Und das sind dann halt, da bin ich dann halt der richtige Partner dafür, wenn ausschließlich der hohe Kaufpreis zählt, was wie gesagt absolut fein sein kann, bin ich einfach nicht der richtige Partner und da müssen diese Themen müssen einfach übereinander passen. Ist, glaube ich, für jemanden, der gerade startet, relativ schwierig zu greifen, aber da kommt natürlich dann halt 12, 15 Jahre Erfahrung, Menschenkenntnis und wahrscheinlich auch eine gewisse Referenz und Präsenz im Business dann auch zutage, für die ich aber natürlich diese Jahrzehnte dann gearbeitet habe. Es wäre auch wiederum unfair, wenn jemand, der gerade startet, genau diese Objekte auf den Tisch bekommen würde, weil ich ernte jetzt halt die Früchte, die ich halt lang gesät habe. Und das ist halt, ich glaube, aus unserer Perspektive ist es einfach nachzuvollziehen. Für jemanden, der startet, ist es, was labert der da? Aber es ist genauso wie wir es eigentlich hier sagen.
Ja, ich finde, was mich jetzt besonders freut, auch in dieser Folge, dass wir, glaube ich, sehr viel Tiefgang auch hatten. Also es wurde schon zum Teil so ein bisschen philosophisch, um das Ganze dann auch genauso, wie wir es durchgezogen haben, abzuschließen. Wenn du den Zuhörenden eine Sache mitgeben könntest und das muss jetzt nicht zwingend was mit deiner Maklertätigkeit, mit dir als Investor oder so zu tun haben, das kann eine ganz allgemeine Lebensweisheit oder ein Thema sein, was du den Leuten mitgeben würdest, was wäre das?
Also um bei dem Thema Investments zu bleiben, ich glaube, es werden auch viele Leute zuhören, die nicht nur auf Geld aus sind, aber ich glaube, um einen gewissen Lebensstandard und Ziele zu erreichen, brauchen wir ein gewisses Kapital. Für mich ist Kapital, hat nichts damit zu tun, dass man jemanden betrügen muss, sondern man kann das sehr anständig und ehrlich machen. Da gibt es 1000 Beispiele dafür. Was aber, glaube ich, wichtig ist, wenn man nicht nachhaltig investiert, wird es super, super schwierig, an sein Ziel zu kommen. Und das wäre vielleicht etwas, was ich den Leuten gern ans Herz geben würde oder mitgeben würde, dass fangt an, anständig zu investieren. Das sorgt dafür, dass ihr euch breiter aufstellt. Wir haben sehr viele Leute, die leider sehr unzufrieden sind in dem, was sie tun. Und dann sage ich mir, okay, du wirst halt ein Leben lang unzufrieden sein, wenn du nicht anfängst, zumindest dich breiter aufzustellen, dir ein passives Einkommen zu generieren, was sehr, sehr gut möglich ist. Reicht auch, eine Garage zu kaufen und die zu vermieten oder einen Stellplatz anzumieten und den unterzuvermieten oder keine Ahnung, seinen Keller, den man nicht benutzt, zu vermieten. Einfach anzufangen. Und ich glaube, wenn man anfängt zu investieren, Geld zieht Geld an und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Thematik. Und was mir vielleicht noch in dem Zuge wichtig ist, Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Geld ist nicht, ich gebe Geld die Bedeutung, die es verdient hat. Das für mich ist es Energie. Wenn man es hat, kann man das sehr schön in weitere Energie einsetzen. Wenn man es nicht hat, frisst es sehr viel Energie, weil man dann sagt, man Unsicherheit, man weiß nicht, wie es weitergeht. Deswegen, man sollte Geld die Bedeutung geben, die es hat. Nicht überbewerten, das ist definitiv nicht wichtiger wie Familie, Moral oder sonstige Themen. Aber wir sollten, glaube ich, deutlich mehr über Geld reden, weil ich kenne sehr viele Paare, Eheleute, die noch nie über das Thema gesprochen haben und sehr viele Probleme lassen sich halt mit ausreichend Geld, nicht alle, aber sehr viele damit lösen. Und ich glaube, wenn man anfängt, smart zu investieren, um anständig Geld zu generieren, wird das sehr, sehr viele Themen intrinsisch lösen.
Dann sagen wir an der Stelle Danke, einmal an dich, als aber auch an unsere Zuhörenden, egal wo ihr uns zuhört, morgens, mittags, abends, zum Schlafen gehen, je nachdem, wo es gerade ist. Freuen wir uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sagen, Ali, vielen Dank für diesen super Podcast und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch nochmal von meiner Seite, Ali. Das war eine wirklich spannende und inspirierende Folge für mich. Ansonsten für alle Zuhörenden nochmal, abonniert gerne auch den Podcast. Schaut gerne auch nochmal, wer unsere Gesichter dazu sehen möchte, auch auf YouTube vorbei und gebt uns auch gerne eine Rezension zu dem Podcast. Und damit, wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich, Ali. Und ich denke, wir werden auch mit Sicherheit im Austausch bleiben.
Vielen Dank, bis bald.